Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Salam alaikum aus Bahrain, oder ich glaube, so sagt man hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, Salam alaikum ist richtig. Ich weiß jetzt nicht. Schon, ne? Salam alaikum stimmt. Also Salam alaikum aus Bahrain. Salah? So wie der Fußballer. Salah? Ah, okay. Salah. Naja, okay. Also ich spreche es halt mit einem fränkischen Dialekt. Das Salam alaikum. Vielleicht ist es so. Also Salah, wie auch immer. Hallo aus Bahrain. Ist vielleicht einfacher. Ja, Peter und ich sitzen noch hier. Sandra ist mal kurz nach Hause zur Familie geflogen. Hat sie recht. Ja, wir sind wieder miteinander verbunden über Teams. Sehen uns, wie wir sprechen. Peter und ich sitzen hier im Hotel in der Lobby. In einem sehr aus... Also... Da komme ich nicht mehr hoch in diesem Sofa, wo ich sitze.
Wir liegen ja Kälte gleich. Ja. Ich sitze hier in einem Stuhl. Ich kann dir gleich helfen. Ja, aber wir haben jetzt hier nochmal so eine kleine Auszeit genossen. Ne? Wetter ist nach wie vor ganz schön, sogar schöner tatsächlich, Sandra, als die letzten Tage an der Strecke. Da war es ja dann doch auch immer ganz schön windig, und wenn der Wind dann hier auffrischt, dann ist es doch auch ganz schön kühl, ohne jetzt Mitleid von euch kriegen zu wollen. Im Vergleich zu Deutschland ist das, glaube ich, noch immer alles komplett im grünen Bereich. Aber jetzt hier, die Tage, ist es wirklich sehr schön. 24 Grad, 24 Grad, kein Wind. Also es ist wirklich sehr angenehm. Unterschiedliche Dinge, die wir hier vorgenommen haben. Sascha hat sich zum Beispiel im Paddle geübt und hat das deutsch-österreichische Duell gewonnen, glaube ich, oder?
Ja, habe ich. Kann ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, Sandra. Das ist unser Bahrain, das Wetter, so wie wir es kennen.
Das ist doch schön, das vermisse ich ein bisschen, weil ich habe ja doch schon in Bahrain ganz schön gefroren, obwohl ich ja eigentlich schon darauf vorbereitet war, dass es da kühl ist abends, ne? Aber dieser Wind da, das habe ich so irgendwie echt nicht so ganz mit einberechnet und habe da schon echt teilweise ganz schön geschlottert zwischendurch mal.
Ja. Glaube ich, mir ging es ja nicht anders. Ja, kurz zu unserem kleinen sportlichen Ausflug. Also Paddle, wie man, glaube ich, bei uns in Deutschland sagt, aber ich habe gelernt, das heißt eigentlich Padel.
Aha.
Das haben wir jetzt die österreichischen...
Hat der Franzose gesagt, oder?
Nein, Österreicher hat's mir gesagt. Das soll ich vorsichtig sein.
Das heißt Paddle, oder?
Paddle?
Klingt komisch, aber
kommt irgendwie
aber
aus Spanien.
Aber habe ich auch schon gehört.
Ja, Padel, also aber ja. Jeder weiß ja, was gemeint ist.
Ja, ja, also genau, das haben wir gespielt gegen die Kollegen von Servus TV und ich habe es das erste Mal gespielt. Also ich den ersten Satz haben wir 0-6 verloren.
Lehrgeld bezahlt. Ich war nicht dabei, weil ich angeschlagen war.
Ja, und dann haben wir es umgedreht. Und dann hat einer von diesen Österreichern hat eine Verletzung vorgetäuscht im letzten Satz. Aber da lagen wir schon zwei Breaks vorne. Ja, also insofern, wir hätten es nach Hause geschaukelt. Aber dann hat er gesagt, er kann nicht mehr. Er hat jetzt irgendwie...
Aufgabe ausgeschieden, oder?
Also ja, er hat gesagt, hier Muskelfaserriss und so.
Schöne Notlüge.
Der Muskel hat zugemacht.
Ich hatte ja auch schon Sportprogramm, ne? Am Sonntag dann in der Früh. Weil ich bin ja über Nacht noch nach Hause geflogen und landete dann in der Früh um 6 in Frankfurt. Allerdings hatte unser Flieger Verspätung, so eine halbe Stunde, und ich hatte nur so knackige 50 Minuten zum Umsteigen, und da muss man ja in Frankfurt dann das Terminal wechseln. Timo war ja noch dabei, und Timo und ich sind quasi aus dem Flieger raus und in den Sprint übergegangen, um diese anderen beiden Flieger jeweils zu kriegen. Und es hat wirklich, also gerade noch so bin ich da im Prinzip mit um die Kurve schlittern und wehenden Fahnen, kurz bevor die Flugzeugtür zugeht, da noch reingelaufen. Und dann habe ich erstmal ein bisschen gepumpt, weil das war dann schon so ein bisschen, kennt ihr ja, ne? Diese Aufregung, schafft man es jetzt oder schafft man es nicht, plus die Rennerei kreuz und quer über den Flughafen. Und ich fand es dann auch wiederum witzig, weil mir war ja schon klar, dass es mein Gepäck dann nicht schafft. Aber die Golfschläger, die wir ja für Stop the Glock dabei hatten, die haben es auf jeden Fall geschafft.
Sehr gut. Aber wie oft ich da auch schon gelaufen bin am Frankfurter Flughafen, und wenn du echt Pech hast da mit den Gates und den Abschnitten, dann hast du echt verloren, ne? Also da musst du echt schön Hackengas an den Tag legen, um dann da hinzukommen. Ja, aber insgesamt muss ich echt sagen, hat's mir hier, wir sind ja immer noch da, wir fliegen dann am Dienstag um 18 Uhr nach Saudi-Arabien, Sascha und ich, um da den nächsten Grand Prix dann anzugehen. Aber insgesamt muss ich sagen, hat's mir echt gut gefallen. Ich mag Bahrain, irgendwie hat das immer so ein eigenes Flair. Ich meine, wir kommen ja jetzt auch seit Jahren in dieses Hotel, wo wir sind, ne, und essen hier immer sehr gut Thailand. händisch, ne? Das gehört auch schon mal mit dazu, wo wir uns dann irgendwie abends dann ja auch alle dann immer treffen nach getaner Arbeit und auch irgendwie einen Drink nehmen und eine Kleinigkeit essen. Aber auch so, wir waren ja schon auch ein paar Tage eher hier, so Land und Leute. War diesmal ganz interessant, tatsächlich mal so diesen Einblick zu bekommen. Also ich finde, dass Bahrain sich zumindest mal lohnt, um auch mal einen Tag oder zwei hier zu verbringen und mal ein bisschen zu schauen. Es gibt schon so ein paar Sachen, die man sich angucken kann. Der alte Markt, dieser Souk mit Sicherheit. Es gibt gute Restaurants, aber in diesem Jahr waren wir ja auch oder hatten wir die Möglichkeit, bei Falknern mit dabei zu sein. Also eine alte Beduinen-Tradition hier in Bahrain. Die Falken, die früher hier tatsächlich auch die Familien mit ernährt haben, die Beduinen-Familien, weil sie dafür gesorgt haben, eben auch auf Fleischfang zu gehen und nicht nur die eigene Familie, sondern eben auch die Nachbarn. Also ein ganz, ganz wichtiges Tier so in der Tradition. Und dann waren wir tatsächlich unweit der Strecke unterwegs, haben uns mit Mohammed getroffen, mit dem wir vorher Kontakt aufgenommen hatten über Instagram, weil ich gesehen habe, dass er eben so eine Falknerei dann auch betreibt. Und der hat uns dann mitgenommen, wie gesagt, unweit der Strecke in der Wüste, so eine Art Steinwüste, wo sich dann die Bahrainis tatsächlich abends treffen. In dem Fall war das so eine Gruppe von 7, 8, 9 Leuten, die mit ihren Autos dann da reinfahren und von 15 Uhr bis 17.30 Uhr, also bis es dann anfängt dunkel zu werden, ihre Falken steigen zu lassen. Gibt es unterschiedliche Sachen, also entweder auf Geschwindigkeit, dass der Falke losgelassen wird, ein Ziel sieht und dann dahinterher pest gegen den anderen Falken oder eben dann auch auf Jagd geht, um Vögelchen dann runterzuholen. Aber wie gesagt, war wirklich sehr interessant, das mal zu sehen. Hat nach wie vor einen großen Stellenwert bei den Menschen hier, diese alte Tradition. Der Platz wird natürlich geringer, weil die Moderne hier natürlich auch Einzug erhalten hat. Die Wolkenkratzer immer mehr in die Luft ragen und immer weiter gebaut wird. Aber ja, einfach auch mal dann irgendwie so nah mit den Leuten zusammen zu sein, das war schon eindrücklich. Gibt's ja auch bei uns zu sehen bei skysport.de. Haben mit Sebastian Sohns zudem auch noch geredet. Ist ein Politikwissenschaftler, der sich vor allen Dingen auch mit den Golfstaaten auseinandersetzt, auch so diese Thematik Bahrain und auch Saudi-Arabien. Also wer sich da nochmal irgendwo mit beschäftigen will, der ist da herzlich zu eingeladen, sich das nochmal anzugucken. Für mich ist sowas dann auch mal sehr interessant, ne? Gerade wenn man in solchen Ländern ist, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt dann hinfährt, wenn man selber Urlaub macht, da dann nochmal so einen Einblick dann auch zu kriegen.
Ja, Bahrain ist ja, Sadra, jetzt auch nicht unbedingt so ein Mega-Urlaubsland an sich, ne? Hat ja dann doch eher so Business-Charakter, wobei es ja doch auch einige Hotels gibt und wir haben ja auch ein paar Deutsche jetzt hier getroffen beim Grand Prix in Bahrain, die hier tatsächlich, Sandra, ja, dann hierher gefahren sind und 3-4 Tage ein bisschen ausspannen.
Ja, ich meine, die Möglichkeiten gibt es natürlich schon. Ich glaube schon, dass da auch im arabischen Raum es einfach andere Destinationen gibt, die da, ich sag mal, schon ein bisschen weiter vorne sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Dubai oder zum Beispiel auch über den Oman reden, ich glaube, da hat Bahrain noch so ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich kann es mir da schon auch vorstellen, dass man sich da schon auch schön machen kann, auch für so ein paar Tage Urlaub. Also das fand ich jetzt von den Formel-1-Fans, die wir da auch getroffen haben, ist das jetzt natürlich keine schlechte Idee gewesen, ne? Vor allem, weil es ist wahrscheinlich auch nicht so teuer wie dann zum Beispiel auch Abu Dhabi, kann ich mir vorstellen. Und insofern denke ich, dass da Bahrain schon auch eine ganz gute Alternative ist.
Ja, wir haben witzigerweise heute, als Peter und ich in so einer Shopping-Mall unterwegs waren und da auch so ein bisschen Mittag gegessen haben und spazieren waren, das ist eigentlich echt ganz schön da, an dieser Strandpromenade oder Uferpromenade. Da haben wir zwei Jungs getroffen, die jetzt hier, wie war das, die waren hier jetzt bei dem Wochenende und dann machen sie noch Station in Riyadh und fliegen weiter nach Saudi-Arabien, ne, zum Rennen.
Ja genau, die machen halt den Doppelpacker mit, haben sich jetzt hier ein bisschen umgeschaut, hat ihnen auch gut gefallen, was sie gesehen haben und sind dann eben tatsächlich jetzt erstmal in Riyadh, um Cristiano Ronaldo Fußball spielen zu sehen.
Das ist ja in der Champions League irgendwie
genau,
da, ne?
Die asiatische Champions League, wo der, ist das Al-Hilal? Ich weiß es gar nicht genau, wo er gerade spielt. Bin da nicht so fest im Thema, was diese Saudi-Fußball-League angeht, und gehen dann weiter zum großen Preis von Saudi-Arabien, kommen dann zum dritten freien Training und zum Qualifying. Aber ja, klar, gutes Programm. Und ich meine, wir haben ja hier auch einige Deutsche getroffen, auch hier im Hotel. Also waren schon ein paar da.
Ja, auf jeden Fall eine gute Idee von den Jungs, dass sie das so gemacht haben, finde ich. Klar, da kannst du natürlich innerhalb von einer Woche drei Riesenereignisse verfolgen. Zweimal Formel 1 und einmal Fußball mit Cristiano Ronaldo. Also das ist mit Sicherheit ein ganz guter Plan gewesen. Hätten andere auch drauf kommen können, wird sich vielleicht der ein oder andere jetzt denken, der es hört.
Ja, wir hätten es auch machen können auf der anderen Seite. Dann hätten wir die ersten freien Trainings verpasst. Ich glaube, da hätte unser Arbeitgeber dann vielleicht sein Veto eingelegt. Aber ja, also wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, zum Beispiel, wenn das jetzt heute gewesen wäre, ne, am Montag oder Dienstag, dann würde ich mir das dann auch schon mal angucken. Also wir haben ja auch in Katar damals Julian Draxler mal besucht, das mal zu sehen, wie der Fußball dann da funktioniert. Mich interessiert es. Ich habe da immer eine Offenheit dann für, ob man das dann am Ende dann gut findet oder nicht. Das sei dann immer noch dahingestellt. Aber da mal so ein bisschen einen Einblick zu erhalten in Dinge, die man nicht so kennt, ich finde das mega spannend. Genauso übrigens, um schon mal so einen kleinen Ausblick in Richtung Saudi-Arabien zu geben, hätten wir jetzt da die Möglichkeit, dann am Mittwochmorgen zu drehen an einer Schule, weil eine Haas-Mechanikerin, glaube ich, oder auf jeden Fall ein Teammitglied, da dann eine Schule besuchen wird, um dann eben auch jungen Mädels zu erzählen, wie vielleicht ein Weg dann auch aussehen könnte in Richtung der Formel 1. Wie gesagt, da mal solche Einblicke zu erhalten, die dann auch über das Normalberufliche hinausgehen, finde ich großartig.
Das auf jeden Fall. Das
ist auch eine schöne Facette an unserem Beruf, ne?
Ja, also wir haben eigentlich echt einen ganz guten Plan jetzt die Woche und so einen kleinen Mix. Andere haben das, glaube ich, jetzt nicht. Die haben ein bisschen Stress, Sandra, wenn wir jetzt mal an die Familie Horner denken, um das Thema auch nochmal aufzunehmen. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, Mensch, redet halt eher über das Sportliche oder zeigt das Sportliche, aber das gehört halt auch irgendwie zur Formel 1 und beeinflusst ja auch das Sportliche so ein bisschen. Das werden wir jetzt vielleicht auch gerade gleich noch mal ein bisschen erörtern, welche Schwierigkeiten da auf das Red Bull-Team zukommen. Sandra, du hast Christian Horner die Tage über jetzt hier in Bahrain, ich will nicht sagen auf Schritt und Tritt, aber du warst schon früh an der Strecke und hast das verfolgt, was da kommt und hast auch ja aus nächster Nähe gesehen, wie ja dieser, ich sage jetzt mal, inszenierte Auftritt dann war, als er mit seiner Frau, mit Jerry Halliwell dann da aufgetaucht ist im Fahrerlager.
Ja, also ich fand schon auch irgendwie bemerkenswert, wie sich das auch über diese Tage so gewandelt hat, weil das erste Mal waren wir ja früh da, als am Abend davor ja diese Nachricht kam, dass diese interne Untersuchung, die da Red Bull eingeleitet hatte, jetzt abgeschlossen ist und diese Beschwerde zurückgewiesen wurde. Da kommt er rein und er hatte zwar schon so ein gewisses Pokerface auf, aber du hast schon diese so eine gewisse Erleichterung an ihm gespürt. Das Ganze drehte sich dann natürlich auf einmal wieder, als diese E-Mail mit diesen angeblichen Chatverläufen da durchs Fahrerlager ging an dem Abend. Und ab dem nächsten Tag war dann eher wieder eine sehr versteinerte Miene irgendwo zu sehen. Und ich musste halt auch immer dran denken, ich meine, natürlich mit Sicherheit hat er sich das alles auch irgendwie selber wohl eingebrockt. Ja? Aber wir reden halt auch immer noch irgendwie über einen Menschen, auf den jetzt da irgendwie ganz schön extreme Sachen irgendwie einprasseln. Und dann die Krönung des Ganzen, halt schon dieser Auftritt mit seiner Frau, mit der Jerry Horner, wo du einfach aus jeder Pore irgendwie, finde ich, gespürt hast, dass das halt jetzt einfach absichtlich gemacht war, damit man halt den vor den Medien und vor den Fotografen zeigen kann, nein, wir sind alles eine Einheit. Ich glaube, in den beiden Personen, würde ich jetzt mal behaupten, sieht schon auch ganz anders aus. Ich glaube auch, dass es nach wie vor bei Red Bull ordentlich brodelt. Ich glaube auch nicht, dass diese Geschichte in naher Zukunft ausgestanden ist. Und zu dem Sachverhalt an sich, ich finde es nach wie vor noch so verworren und undurchsichtig und schwierig abzuschätzen, was genau stimmt, weil es hat natürlich jeder auch so seine gewisse Agenda, der danach geht. Und es kommen ja immer mehr so, ich sage jetzt mal so Details ans Tageslicht, die dann manche Sachen einen klarer sehen lassen, die manche mich aber auch noch etwas mehr verwundern. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es schon ausgestanden ist. Habe jetzt heute zum Beispiel auch gelesen, Jos Verstappen würde eben aus diesem Grund, dass es da quasi auch Streit mit Christian Horner gab, nicht nach Saudi-Arabien fliegen.
Ja. Das hat vielleicht auch andere Gründe, warum er da nicht unbedingt sein will in Saudi-Arabien.
Das stimmt, vor allem, weil er es mir vorher schon gesagt hat, dass er in Saudi-Arabien nicht sein wird. Also, und das sind halt
eben.
Genau, das sind halt auch so Sachen, das wird dann viel gesagt und eigentlich denkst du dir, aber ich habe ja mit ihm gesprochen und es war eigentlich ganz anders. Es ist einfach schwierig, schwierig, schwierig zu durchschauen.
Ja, jeder macht da halt seine Story auch draus. Ja. Das ist ja das Nächste. Deswegen kann ich auch verstehen, dass es vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen nervt. Ich meine, das Ding war, das werde ich auch nie vergessen, als wir da im freien Training waren, am Donnerstag war es.
Ja.
Und diese E-Mails da verschickt wurden. Und ich habe auch die bekommen, Ralf übrigens auch. Und dann sitzt er neben mir und macht dieses Ding auf. Und ich denke, was macht er denn jetzt? Und während ich rede, zeigt er mir den Chatverlauf und die einzelnen Bilder, die da drin waren, ja, die da verschickt wurden. Wenn du dann da natürlich in dem Moment das alles siehst, was da passiert und was da, ich meine, ich konnte es natürlich nicht lesen, während ich kommentiert habe, aber allein die Tatsache, dass das alles so inszeniert wird, dass das dann passiert, während diese Session ist, wie das alles aufgebaut ist, also das kannst du ja nicht erfinden. Das ist ja wie ein, also Peter, wir haben ja auch drüber gesprochen, das ist ja am Ende wie ein Hollywood-Film eigentlich, wie so ein Thriller, wie so ein Agentenfilm. Wer steckt da dahinter? Das ist ja schon fast mafiös.
Ja, definitiv. Um da auch nochmal was zu sagen, also auch so teamintern hört man auch von Leuten, die sagen, sie haben noch nie so viele Menschen lügen sehen. Also da muss schon sehr viel auch involviert sein an Dingen, die wir jetzt noch nicht so verstehen können. Ich denke, das wird lange dauern, bis man dann mal wirklich alles durchleuchtet hat. Das Thema wird uns natürlich auf jeden Fall weiter begleiten, das ist ja klar. Also allein so als Facette, dass Toto Wolff vor dem Rennen am Freitagabend mit Jos Verstappen und auch Raymond Vermeulen, dem Manager von Max Verstappen, gemeinsam essen war im Four Seasons, zeigt das ja auch, da ist Bewegung drin. Die Silly Season hatten wir angedeutet, Max Verstappen wohlmöglich zu Mercedes. Demonstrativ nach dem Rennen ja auch dieses Bild, Jos Verstappen, der bei Toto Wolff steht, vor der Hospitality von Mercedes. Ja, also das so offen ausgetragen wird und Toto Wolff dann auch auf Nachfrage, ob das eine Möglichkeit ist, dass Max kommt Richtung Mercedes, sagt, alles ist möglich.
Bei uns, ne, bei dir am Mikrofon.
Ja, genau, also da siehst du ja dann schon, was da auch alles involviert ist, ne? Und um auch da die Leute einmal mitzunehmen, weil wir ja auch dann unterschiedliches lesen und ich glaube auch, dass es den einen oder anderen wirklich nervt und langweilt, über solche Thematiken dann informiert zu werden, wo man doch eigentlich das Sportliche sehen will. Geht uns im Grunde ja genauso. Kommst aber an dem Thema nicht vorbei, weil es eben auch Auswirkungen aufs Team hat, wie jetzt zum Beispiel gerade geschildert rund um den Max dann auch. Die Zukunft bricht dieses Team auseinander. Diese Zerreißprobe, von der wir gesprochen haben, das ist ja so, wir spekulieren gar nicht, sondern haben wirklich nur das aufgenommen. Sandra hat es gerade geschildert, was dann auch faktisch zu berichten war. Ne? Dieser interne Bericht zunächst, der abgeschlossen wurde von Seiten Red Bulls, wo Horner erst so ein bisschen entlastet wurde. Dann dieser vermeintliche Chatverlauf, der aufkam, den du ja dann auch darlegen musst, weil eine neue Entwicklung da ist und eben dann auch all das, was es mit sich bringt. Dann auch bei der Siegerehrung, wenn ich die Bilder vor Augen habe, ne, zum ersten Mal das Ganze in Lagern. Sonst sind sie eigentlich immer sehr nah beieinander. Ne, Helmut Marko, Horner und Co., Newey. Und das ist jetzt auch anders gewesen. Also da wird noch viel passieren. Ich bin gespannt, wie sie dieses Thema am Ende gelöst bekommen. Alles ist möglich, ne?
Ja, tatsächlich finde ich ja auch, dass diese Annäherung von Toto Wolff und Jos Verstappen jetzt so ein bisschen was hat wie die Annäherung zwischen Ralf und Günther Steiner, die wir jetzt am Wochenende hier bei uns erlebt haben, weil auch zwischen Jos Verstappen und Toto Wolff war das Tischtuch eigentlich gerade seit diesem Jahr 2021 nicht nur auch wegen der WM-Entscheidung, sondern auch wegen dem, was damals in Silverstone passiert ist, total zerschnitten und die haben über ein Jahr lang...
Sorry, wenn ich kurz einhake, den Unfall, den es da gab, genau. Diesen kräftigen Unfall zwischen Verstappen und Hamilton, wo dann Verstappen im Krankenhaus war und Hamilton sich hat feiern lassen, genau. Wegen seines Erfolges, den er da hatte. Nur um das nochmal klar allen zu machen, um was es da geht.
Genau, das stieß den Verstappen so schwer auf, dass Jos und Toto eigentlich über ein Jahr lang kein Wort miteinander gesprochen haben, sich dann erst im letzten Jahr auch wieder so ein bisschen, ich sag mal an, oder so Ende 2022 eher so ein bisschen wieder angenähert haben. Und ich hatte tatsächlich letztes Jahr nochmal darüber mit Jos auch gesprochen, ob denn Mercedes irgendwie ein Thema wäre für die, da hat er das noch kategorisch ausgeschlossen. Jetzt klingt das alles ganz anders, wobei dazu muss aber auch Mercedes, sag ich mal, ein gutes Rennauto hinstellen, gutes Paket hinstellen, weil ich glaube, je nachdem, wie diese ganze Geschichte bei Red Bull ausgeht, wenn der Mercedes nicht konkurrenzfähig ist, dann glaube ich, würde auch Max Verstappen nicht das Team verlassen.
Außer ein wichtiger Mitarbeiter von Red Bull verschwindet auch und geht auch zu Mercedes. Ich denke da an denjenigen, der die Autos entwirft und baut, also an Adrian Newey.
Der mit dem roten Notizbuch.
Ja, genau der, weil das ist ja auch so eine Nummer. Es gibt ja wohl gewisse Klauseln im Vertrag, auch von Max Verstappen, der ja einen langfristigen hat bei Red Bull, bis 2028, glaube ich, 2028. Wo man auch rauskäme aus so einem Vertrag. Und andere Teammitglieder, wie zum Beispiel so ein Adrian Newey, weiß ich jetzt auch nicht, aber da heißt es ja auch, dass der angeblich jederzeit sogar gehen könnte. Und der hat, glaube ich, auch keinen Bock auf diesen ganzen Stress, der da momentan bei Red Bull ist. Das nervt den auch total. Da hat er auch keine Ruhe, seine Sachen so durchzudrücken, wie er will. Und da kann er sich vielleicht auch nicht mit identifizieren, so wie ich ihn jetzt ganz persönlich einschätze. Mhm. Also, da ist so viel im Gange und dann ist es dann halt doch ein Thema, das dann das Sportliche betrifft, um das auch nochmal abzuschließen. Deswegen muss man da drüber berichten und man muss dann auch ja diese Themen weiter behandeln und das wird dann in Saudi-Arabien genauso sein.
Definitiv und auch um noch einmal auf Gary Halliwell oder Gary Horner zu sprechen zu kommen. Also das war natürlich schon ein Bild, ne? Also fast schon mumienhaft, wie die sich bewegt hat da durchs Fahrerlager. Also mein lieber Mann, was dann auch an menschlichen Dramen da passiert, ne? Nicht nur an Gary Halliwell gedacht, sondern auch an den gemeinsamen Sohn, was der durchläuft. Also da sind schon eigentlich nur Verlierer unterwegs und wirklich menschliche Dramen auch, die sich da abzeichnen. Also das ist wirklich kein schönes Thema und hoffentlich kommen da alle einigermaßen dann auch heile raus, was auch Geist und Seele angeht.
Ja, das auf jeden Fall. Den Druck will keiner dann irgendwie auch haben. Ne? Das ist ganz klar. Dann lasst uns mal ein bisschen über das Sportliche noch ein klein wenig reden. Was so war in Bahrain? Ich meine, klar war ein glorreicher Sieg für Red Bull und für Verstappen. Doppelsieg 1-2 und großer Vorsprung. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage in der Formel-1-Welt und ich weiß, euch zu Hause treibt es auch rum. Wie groß ist der Vorsprung wirklich? Ist es wieder so wie letztes Jahr? Ja, nein, es gibt viele Analysen. Ist natürlich in gewisser Weise ein bisschen gut gelaufen für Red Bull, weil andere Teams ja massive Probleme hatten. Ne? Allen voran Charles Leclerc, Sandra mit seinem Ferrari gleich in der Anfangsphase.
Ah Gott, ich habe ehrlich gesagt schon wieder so mit ihm mitgelitten, wie man schon am Anfang wieder diese, ich sag mal, leichte Frustration oder Hilflosigkeit irgendwie hörte, wie er eigentlich gar nicht weiß, was er jetzt da machen soll und irgendwie sagt, das Auto zieht immer komplett irgendwie in die falsche Richtung und ich kann es irgendwie nicht wirklich fahren. Also mir hat er fast schon wieder echt leid getan.
Ja, weil er Bremsprobleme hatte, ne? Die Bremsen waren das Thema.
Weil du ja im Umkehrschluss aber auch gesehen hast bei Carlos Sainz, dass es ja gar nicht so schlecht lief mit dem Ferrari. Und da hätte man irgendwie echt sagen können, da hätte der von Platz 2 tatsächlich irgendwie wirklich gut was reißen können. Und dann hat er da gleich wieder diese Probleme. Da habe ich schon wieder irgendwie echt mitgelitten mit ihm. Aber ich meine, die Frage ist natürlich, wie weit ist jetzt tatsächlich Mercedes weg? Weil die hatten ja auch Motorenprobleme, mussten ja drosseln, weil sie das mit der Kühlung irgendwie nicht hinbekommen haben. Und dementsprechend auch nicht auf der vollen Leistungsfähigkeit unterwegs waren. Daher finde ich schwer einzuschätzen, wie weit die zum Beispiel weg sind.
Ja, genau. Das war ja auch das Thema von Toto Wolff dann am Ende. Ich glaube, so richtig happy war er nicht bei euch im Gespräch, ne? Was er gesagt hat, wir sind weiter hinten angekommen, als wir eigentlich losgefahren sind. Das stimmt, ne? Weil George Russell war Dritter am Start und Hamilton, aber gut, er war von 9, war eh schwierig.
Ja, aber trotzdem bleibt ein Fragezeichen wieder mal. Sie wissen nicht genau, wo sie stehen. Die Antworten klingen fast dann schon so wie so eine Schablone aus dem letzten Jahr. Ich hoffe, dass sich das dann auch kriegt bei Mercedes. Ferrari macht mir da irgendwie gerade noch mehr Hoffnung. Mercedes bin ich echt sehr gespannt darauf, auch McLaren. Ich meine, am Ende das positive, beste Ergebnis in Bahrain seit langer Zeit, weil das eine Strecke ist, die McLaren eigentlich nicht liegt. Aber ja, so ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es dann doch nochmal enger zusammenrückt. In Saudi-Arabien werden wir jetzt mehr sehen können und wahrscheinlich so ein richtiges Bild wirst du wahrscheinlich dann erst nach Japan dann auch haben, wo die Teams dann stehen, auch was dann die verschiedenen Streckencharakteristiken betreffen.
Ja, das gilt auch für Nico Hülkenberg und sein Haas-Team natürlich. Sandra, du wolltest noch was sagen. Ich habe gesehen, du hast deinen Finger gehoben.
Genau, mir fiel nämlich gerade noch was ein, weil nicht nur bei Red Bull ist irgendwie Ungemach, jetzt zwar nicht auf der Strecke, aber ne, die beiden Racing Bulls mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda, die haben sich auch, glaube ich, schon den ersten Fight des Jahres geliefert. Da ging es ja darum, dass sie Plätze tauschen sollten. Daniel Ricciardo sollte vor Yuki Tsunoda, der war damit so überhaupt nicht einverstanden. Und da gab es danach auch nochmal echt ordentlich Beef. Also irgendwie so bei Red Bull und beim Junior-Team, da knarzt es momentan ordentlich im Gebälk.
Naja, der Tsunoda, der wäre fast noch dem Daniel Ricciardo in der Auslaufrunde reingeknallt. Und zwar fast mit Absicht. Also zumindest sah es so aus.
Ja, Ricciardo hat sich da auch richtig drüber aufgeregt. Hab's heute irgendwo gesehen, wo er gesagt hat, wundert ihn selbst, dass der Tsunoda so einen Feigstanz aufgeführt hat, weil das wäre vorher dann auch im Strategie-Meeting besprochen worden, dass Ricciardo hinten raus nochmal mit dem Soft fahren wird und dann wahrscheinlich dann auch die besseren Möglichkeiten hat. Und er sagt nochmal größeres Unverständnis, weil es nur um Platz 13 ging und der sich dann da so aufführt und hat es dann als unreifes Verhalten abgewiesen. Also bin ich mal gespannt. Das könnte natürlich auch noch Potenzial haben, das Duell, ne? Wie so manches teaminterne Duell in diesem Jahr.
Ja, durchaus. Ja, dann lass uns noch mal kurz über den Haas sprechen. Für Nico Hülkenberg lief es natürlich blöd. Angeschoben worden von Bottas, dann reingeknallt in Stroll, den hat er gedreht. Der ist übrigens ein super Rennen gefahren, der Kanadier. Dann doch noch in die Punkte rein, auf 10. Also das war starke Leistung von ihm. Wir kritisieren ihn ja oft und häufig und gerne, aber da muss ich sagen, da hat er echt einen tollen Fight abgeliefert. Ja, und bei Hülkenberg war das Rennen dann gelaufen, ne? Nase kaputt, viel Zeit verbracht an der Box und was allerdings ein schwacher Trost vielleicht für ihn ist die Tatsache, dass das Auto deutlich besser läuft als letztes Jahr zum gleichen Stand, muss man klar so sagen. Und vielleicht geht ein bisschen was dann auch in Saudi-Arabien für den Hülkenberg.
Ja, definitiv. Also das war ja auch die große Frage tatsächlich, ne, ob man diese Reifenthematik verstanden hat. Ich war ja vor Saisonbeginn dann auch nochmal in England, in Banbury. Das ist 100 Kilometer nordwestlich vom Stadtkern London entfernt. Da hat Haas die europäische Dependance. Und da hieß es eigentlich so intern, die Reifenthematik ist noch nicht verstanden worden. Bei den Tests sah es dann schon ganz okay aus und jetzt eben auch am Wochenende in Bahrain haben sie viele Kilometer abgespult, vor allen Dingen was die Longruns anbetrifft und im Rennen dann selbst, glaube ich, sah es dann auch besser aus. Also das macht auf jeden Fall Mut unter dem neuen Teamchef Ayao Komatsu. Und weil Sandra gerade ja auch schon mal angesprochen hat, Günther Steiner, vielleicht da auch nochmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, weil es euch ja irgendwie auch total interessiert hat, uns natürlich auch, ne, diese Annäherung zwischen Ralf und Günther, um da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch zu plaudern und plaudern zu dürfen. Also der erste Impuls ging auch von Ralf aus, ne, der dann mal die Möglichkeit genutzt hat, dem Günther zu schreiben, als es klar wurde, dass Günther Steiner tatsächlich dann auch RTL-Experte wird und dann gesagt, hey, pass auf, wenn wir uns jetzt demnächst sehen, wäre doch mal cool, wie wenn wir einfach mal sprechen würden. Das hat Günther dann bejaht und tatsächlich dann jetzt an diesem Wochenende in Bahrain, ich glaube am Mittwoch war es, dass die beiden sich dann getroffen haben, sich ausgesprochen haben. Das muss auch relativ schnell und einfach gegangen sein. Also ja, sich einmal in die Augen geguckt, das Ganze besprochen und dann hat es auch gepasst.
Ja, aber aufgeregt waren alle, ne? Also es hieß, jetzt treffen die sich. Also ernsthaft, ich werde ich nie vergessen. Wir waren in unserem Redaktionscontainer und dann hieß es so, ja, also so in 10 Minuten sind die bei RTL jetzt auch durch mit ihrer Besprechung und dann kann man sich treffen. Da haben wir noch so gewitzelt. Das ist dann die Schweiz, der neutrale Ort, wo man dann aufeinander trifft so ein bisschen. Also da war jetzt von uns keiner dabei. Man hat die zwei einfach reden lassen, klar, aber trotzdem alle so, ob das wie wird's ausgehen? Es ist gut ausgegangen und ich finde, Sandra, man hat's ja auch dann gemerkt, wir hatten ja generell, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, wenn man den Günther Steiner so mal am Flughafen getroffen hat, also jetzt auch wir drei, ja, war er ja auch freundlich und hat Hallo gesagt in gewisser Weise. Das war ja dann immer auf einer anderen Ebene im Paddock ein bisschen schwieriger vielleicht, ja, und er ist ja in gewisser Weise auch auf seine Art amüsant und lustig aber und hat auch Sachen zu erzählen.
Aber natürlich auch stur, ne, und also das hat er sich schon auch so ein bisschen in den Kopf gesetzt, nach dieser Geschichte, die wir dann auch hatten, ne, um das nochmal zu sagen. Also es gab ja vor allen Dingen auch ein bisschen an Meinungsverschiedenheiten über den Führungsstil, gerade auch als Mick Schumacher in seinen Reihen war und darüber hat sich dieser ganze Streit dann auch so ein bisschen gezogen. Aber wie gesagt, ne, ich finde jetzt auch so mit diesem Resultat, dass wir uns dann ja auch vor der Kamera getroffen haben und das dann einmal auch ausgeräumt haben, so soll es ja auch dann sein. Ich finde, man kann in der Sache uneinig sein, trotzdem gehört sich dann auch auch einfach sich in die Augen zu gucken, sich die Hand zu geben und dann auch wieder okay zu sein. Also Meinungsverschiedenheiten sollten auch immer drin sein, ohne dass man dann nachher beleidigt ist.
Ich fand's auch, es war auch eine super launige Runde. Ich habe da total gern zugehört und aus der Ferne auch zugeguckt so und freue mich ehrlicherweise dann schon tatsächlich auf die nächsten paar Male, wenn dann Günther Steiner und Ralf wieder aufeinandertreffen, weil ich glaube dann vielleicht doch, wenn sie sich dann doch mal wieder bei was nicht einig sind, dann könnte schon noch mal ein bisschen heiß hergehen verbal.
Ja, finde ich auch. Schön, dass sie sich jetzt wieder vertragen haben und dann gucken wir mal. Das nächste Rennen ist, glaube ich, dann irgendwie in Budapest, Ungarn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Wo die dann alle wieder gemeinsam sind. Ja, dann eine Geschichte müssen wir noch aufklären, lieber Peter. Dein Wellensittich, beziehungsweise der Wellensittich deiner Schwester. Das war ja die große Story gegen Ende unserer Sendung. Da ging es um die Falken und dann meinst du, du hast irgendwie mit Vögeln so ein Thema.
Ja, mit Vögeln habe ich ein Thema. Klingt jetzt auch erstmal cool.
So, nein, also ja.
Mein also, Gott. Sandra fragte mich ja, ob ich dann mir so einen Falken zulegen möchte. Und den kriegt man ja dann nicht, weil der hier wie so ein Familienmitglied behandelt wird. Und dann habe ich ja eher dann der Wellensittich. Und Wellensittich hatten wir tatsächlich früher. Pico hieß er, der arme kleine Kerl. Und es war so, dass meine Schwester den tatsächlich geschenkt bekommen hat zu Weihnachten. Da war die noch klein, die ist 8 Jahre jünger als ich. Und dann kam ihre Freundin Ann-Christine, ich glaube am zweiten Weihnachtstag, zu Besuch. Und ich wollte mich irgendwie verstecken und bin in ihr Zimmer, habe die Balkontür aufgemacht und hatte nicht auf dem Zettel, dass auch die Käfigtür von dem kleinen Käfig von Pico offen stand. Und Pico hat die Chance genutzt, ist an mir vorbeigeflattert, Richtung wahrscheinlich sicheren Tod, muss man ja sagen, ohne Futter und so weiter. Ich habe ihn noch aus der Ferne gesehen, auf einer Tanne sitzend, und dann kam meine Schwester hoch mit ihrer Freundin Ann-Christine und wollte, da ist Pico. Nee, Pico ist nicht mehr da, Katja, der ist raus. Und dann gab es ein Riesentheater. Hab natürlich richtig auf die Mütze auch gekriegt von meinen Eltern. Also das zu dem kleinen Wellensittich Pico.
War er blau oder gelb?
Ja, blau. Gott hab ihn selig.
Oh, der Pico. Eieiei, hast du es wieder gut machen können irgendwie?
Ja, wahrscheinlich schon. Irgendwie habe ich es gut gemacht, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich bin gut mit meiner Schwester. Liebe Grüße an dich, Kathi Leinchen.
Uiuiui.
Eieiei. Gut, dann freuen wir uns, dass es uns allen gut geht und der Peter die Balkontür zulässt in Zukunft.
Ja. Oder den Käfig zumacht.
Ja, dann bleibt uns der Hinweis aufs nächste Rennwochenende, das ja auch kein Wochenende ist. Auch da nochmal der Hinweis, ne? Wieder samstags. Wir erzählen es gerne nochmal. Ramadan beginnt am 10. März, das ist der Sonntag. Deswegen wird am Samstag gefahren und das heißt wiederum, dass all das Wochenende schon am Mittwoch beginnt mit Warm-up ab 16:30 mit der Sandra. Dann haben wir die Training-Sessions am Donnerstag, Qualifying am Freitag und das Rennen am Samstag auf Saudi-Arabien.
Ja, und Sandra, ich weiß gar nicht, man kann es doch mit Sicherheit auch jetzt schon verraten, oder? Also du bist nicht mit in Saudi-Arabien, aber nicht weit weg.
Ums Eck sozusagen.
Genau, das stimmt tatsächlich. Ich mache mal einen kurzen sportlichen Ausflug in die MotoGP, weil da ist ja in Katar, in Doha, Saisonauftakt am kommenden Wochenende. Das dann aber am Sonntag. Kurioserweise, ne?
Haben die keinen Ramadan dort, also okay, ist da anders.
Da läuft's irgendwie anders anscheinend. Aber deswegen werde ich da mal einen kurzen Ausflug machen, was bedeutet, dass ich im Prinzip nach dem Warm-up am Mittwoch direkt in den Flieger steige Richtung Doha und dann mich das Wochenende mal um die Königsklasse auf 2 Rädern kümmern werde und nicht nur auf 4. Und ich hoffe echt mal, dass ich trotzdem Zeit habe, auch ein bisschen zu verfolgen, was da bei euch in Saudi-Arabien so abgeht. Und dann schauen wir mal, wie unsere beiden Wochenenden so verlaufen, ne?
Wow, was für ein Motorsportwochenende. Die IndyCar-Serie startet auch auf Sky. In St. Petersburg wird da gefahren, in Florida. Wir haben die Formel 1 in Saudi-Arabien und am Sonntag dann die MotoGP in Katar. Besser geht's ja gar nicht. Formel 2 auch mit dabei und die F1 Academy fährt auch. Formel 2 und F1 Academy in Saudi-Arabien.
Ja, bockstark, besser geht's nicht.
Ja, alles bei uns auf Sky. Danke fürs mit dabei sein und den nächsten Backstage Boxengasse Podcast gibt's dann nach diesem unfassbaren Motorsportwochenende am Dienstag, so wie immer, und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs mit dabei sein, liebe Grüße, macht's gut, ciao ciao.
Tschüss zusammen, liebe Grüße aus Bahrain.
Adieu.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Stage Boxing Guy. Sackgasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.